Korte und Rink. Politik, die bewegt.
So schnell geht eine Woche rum und schon ist wieder Montag und höchste Zeit für unseren VRM-Podcast Korte und Rink. Heute habe ich einen speziellen Gast mitgebracht, denn der junge Mann ist seit letzter Woche Träger des Verdienstordens des Landes Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Karl-Rudolf Korte.
Ja, gerne mache ich wieder mit. Ich bin jetzt Ordensträger. Der Ministerpräsident hat das auch definiert so als Ordensträger. Und es gibt ja so eine Anleitung, wann man das tragen sollte, den großen Orden oder die Kleinfassung. Bin mal gespannt, wann ich das dann einsetze. Also jetzt beim Podcast habe ich nichts angezogen. Also keine Orden angezogen.
Für diejenigen, die uns bei YouTube nicht sehen, sondern als Podcast verfolgen, ich kann bezeugen, Herr Korte hat ein Hemd. Ein wie gewohnt optisch stilsicheres Hemd.
Ja, und keine
Orden. Muss ich jetzt doppelt siezen als Ordensträger oder geht es einfach Sie?
Das geht so wie immer. Ne? Insofern können Sie einfach so fragen, wie Sie immer fragen. Und manchmal kommen Sie ja auf originelle Ideen dadurch durchaus.
Da sind wir direkt beim Thema. Weniger originell ist die Diskussion in der aktuellen Koalition. Wir haben heute, wie Sie als treuer Wormser Zeitungsleser sicherlich gesehen haben, auf der Titelseite mit der Zeile aufgemacht, es knirscht in der Koalition. In der letzten Woche gab es da wieder verschiedene Meinungsäußerungen von Koalitionsspitzen, die dargelegt haben, dass es tatsächlich etwas knirscht, gerade wenn jetzt Friedrich Merz neuerdings gesagt hat, wir können den Sozialstaat, so wie er ist, nicht mehr weiter betreiben, weil dadurch die Wirtschaft und ihre Wirtschaftsleistung nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Wie blicken Sie denn auf diese Konstellation?
Ja, man sieht das an den Wochenenden, wenn die Landesparteitage sind. Das ist sehr interessant. Die Rheinland-Pfalz-SPD hat ja auch sich neu aufgestellt mit neuer Führung oder beziehungsweise fast alter Führung, aber eben mit Neuwahlen. In Niedersachsen war ja der Bundeskanzler unterwegs als Parteivorsitzender und so. Es ist sehr interessant immer zu sehen, wie das so ein Echo auslöst, die Landesparteitage, die dann auch für Bundespolitiker genutzt werden, um nochmal Argumente zu setzen, neue Akzente zu setzen, nicht nur durch die Sommerinterviews. Und dadurch entsteht natürlich dann ein Vorgeschmack auf das, was ansteht an im Herbst jetzt an nicht nur an Richterwahlen, an Haushalt, an Fragestellungen, die mit Sozialversicherungssystem oder Sozialsysteme grundsätzlich zusammenhängen, dass da noch Vielstimmigkeit da ist. Ne? Wir sind noch nicht bei der Begrifflichkeit der Streitkoalition, aber die Vielstimmigkeit ist da. Und vor der Sommerpause war ja die Belastungsprobe der Koalition so, dass es nicht mehr funktioniert hat, eine belastbare Mehrheit zu erkennen.
Die Hauptaufgabe besteht ja jetzt darin, dass CDU und SPD in wesentlichen Teilen ja komplett anderer Meinung sind und die CDU ja vielleicht auch zu Recht sagt, aufgrund des Wahlergebnisses bei der Bundestagswahl, dass ein Teil der Wählerschaft sich für eine nicht nur konservativere Haltung, sondern auch für eine etwas striktere Haltung beim Thema Sozialstaat entschieden hat. Und die SPD ja als Partei der personifizierte Sozialstaat Förderer oder Träger ist. Wie kriegen wir denn diese beiden Pole zusammen?
Ja, so eine klassische Aufstellung, die jetzt nicht unerwartet ist, die man überbrückt hat, zunächst mal in einer Koalitionsvereinbarung und ja clever gelöst hatte, erstmal den Spannungsbogen mit diesem Whatever it takes Ansatz, also zusätzliches Geld sich zu leihen für Sicherheit, für Infrastruktur, also Sondervermögen anzulegen. Das hat das ein bisschen überspielt, dass letztlich die Rahmenbedingungen für Knappheit ja gegeben sind. Die Qualität unserer Freiheit hängt zentral davon ab, in einer liberalen, offenen Gesellschaft eine Sozialpolitik und einen Sozialstaat zu haben, der den Namen auch verdient. Das macht eine offene Gesellschaft aus und auch die Qualität von Freiheit. Insofern ist es nicht irgendwie ein Ornament, um das es geht, sondern es muss darum gehen, einen Sozialstaat auch finanzierbar zu halten, der den Namen verdient. Und deshalb ist die Rahmenbedingung als Überschrift Knappheit, ne, der Ökonomie der Knappheit. Das ist der Ausgangspunkt, der diese Koalition trotzdem zusammengebracht hat. Und das muss man jetzt ausbuchstabieren. Und das geht nur einmal mit Priorisierung, was ist wirklich zentral, was will man als erstes, als wichtigstes Ziel erreichen. Und es geht auch darum, dass beide Parteien, beide Fraktionen erkennen, dass eine Win-Win-Situation nur besteht für die kommende Bundestagswahl, wenn sie auch gemeinsam Auswege finden. Und da gibt es eben sehr gute, zuletzt bei der Ampel anschaulich, empirische Beispiele, wie man gemeinsam untergeht, auch kein Bürger das sich wünscht, wenn man uneinig wird. Und die dritte Bedingung wäre wahrscheinlich, dass man auch mal mit neuen Ideen kommt. Ich finde, richtig neue Ideen, nicht viele Ladenhüter, wie man jetzt Bürgergeld reformiert oder wie man an die Rententhematik geht, da nutzt es auch nicht, nur Kommissionen zu gründen. Also wo ist wie bei der Agenda 2010 ein innovativer Durchbruch, der über Priorisierung entsteht? Also das Momentum der Agenda 2010 zu nutzen, dafür wäre der Herbst ideal. Dafür brauchen wir auch starke Parteien, die selbstbewusst sind. Das sind beide nicht. Es ist ein Defensivbündnis der politischen Mitte, was wir zurzeit erleben. Die Parteien haben mit ihren Führungsleuten sind sie nicht besonders gut umgegangen bislang. Und die Bewährungsprobe, dass es eine wirkliche Zusammenarbeit gibt zwischen dem Fraktionsvorsitzenden der SPD und der Unionsfraktion, dieser Beleg ist noch nicht erbracht.
Das heißt, diese Konfrontationslinien inhaltlicher Natur, dass die SPD sagt, wir müssen den Spitzensteuersatz erhöhen und das Geld über Steuererhöhungen in dem Sinne reinholen und die CDU sagt, wir müssen an das Renteneintrittsalter und beim Thema Pflege auch gucken, was vielleicht mehr bezahlt werden muss oder was beigesteuert werden muss, das ist ihnen nicht innovativ genug, weil bisher gehen, das sind ja immer so die Standardideen, die sich gegenüberstehen, die man ja aber nicht zusammen.
Genau. Also am Ende wird irgendwie ein Paket zu schnüren sein, das ist auch nicht falsch in einer Koalition, aber ein Kompromiss muss ja lösungsorientiert angelegt sein und nicht einfach auf agonales Auseinanderdriften. Es gibt ja unterschiedliche Typen von Möglichkeiten, wie man Kompromisse findet. Und der Kuchen am Ende muss für alle größer werden. Und da ist nicht die Ansage, ihr kriegt was, wir kriegen was, oder die kleinsten gemeinsamen Schnittmengen, das führt nicht zu einem Aufbruch. Und der Aufbruch, wenn jetzt diese Sozialreformen gelingen, wird ja dazu führen, dass unsere Sozialversicherungsbeiträge monatlich, die abgeführt werden, nicht steigen zumindest, vielleicht auch geringer werden. Also die ökonomische Grundkonstellation, dass Demokratie Wohlstand nicht nur produziert, sichert, sondern vergrößert für alle, das ist eine Prämisse, die damit einhergeht. Also man hat eine Schlüsselvariable für den Herbst, die anzugehen ist. Und ich finde, man hat sehr gute Rahmenbedingungen, weil im Frühjahr sind erst die nächsten Landtagswahlen, dann sind es 5 insgesamt. Also man hat ein paar Monate wirklich keine Landtagswahl. Natürlich wird die vorbereitet und steht im Zentrum, aber wir haben jetzt nicht 3 Wahlen noch im Herbst, die auch zu berücksichtigen sind. Es ist eine Fahrspur da, die man im Prinzip nutzen könnte. Und vor der Sommerpause haben wir ja praktisch nur so Moralspektakel erlebt, ausgetobt an moralischen Grundsätzen bei der Richterwahl. Das war kein guter Vorgeschmack für das, was im Herbst kommen sollte.
Sie haben den Parteitag der SPD und der CDU angesprochen. Bei der SPD hat Alexander Schweizer im Vorfeld ein Interview gegeben, wo er tatsächlich mal in Richtung der SPD argumentiert und gefordert hat, also nicht nur in Richtung der CDU oder was andere Parteien liefern müssten, sondern er hat der SPD ja an die eigene Nase gefasst und die Grundausrichtung der Partei angemahnt und gesagt, man müsste mal überlegen, entweder mit mehr Emotionen zu arbeiten, aber auch sich inhaltlicher Natur zu hinterfragen, fand ich jetzt tatsächlich mal einen neuen Ansatz.
Ja, weil die Partei hat ja auch gesagt, wirkt einfach langweilig auf viele. Und das zeigen ja auch die Wahlanalysen, dass da keine Attraktivität von ausgeht, dass man mit der Tonalität, die sie anschlägt, auch keine Transfereinkommensbezieher mehr wirklich für sich attraktiv anziehen kann. Und die neue Mittelschicht, wie erreicht man die? Also mit Leidenschaft nicht. Mit Langeweile nicht, aber mit Leidenschaft durchaus. Das haben wir ja auch schon mal hier zum Thema gemacht. Also wie können wir leidenschaftlich über Freiheit erzählen, über Wohlstand auch erzählen, leidenschaftlich, über Sicherheit leidenschaftlich, die von der politischen Mitte ausgeht. Und die Lösungen über die Themen der Interessen müssen ja über die politische Mitte gefunden werden. Das Hochemotionale ist meist mit den Radikalen verbunden. Die Mitte ist eher langweilig. Und dieses Selbstbewusstsein muss nicht nur eine Mitte haben, für sich selbst zu werben, sie zu erweitern, sondern wir brauchen auch Emotionen dazu. Also politische Emotionen der politischen Mitte, die mit Freiheit aufzuladen sind. Und da brauchen wir keine Parteien, die in Jammerfolklore versinken, wie das die SPD ja auch sehr gerne macht, mit ihren mickrigen Zahlen, mit ihren wahnsinnig verzwergten Umfragedaten. Die sind sowas von der Defensive, und dann haben sie ihren Parteivorsitzenden noch fast geköpft auf dem Bundesparteitag. Also wo soll jetzt frische Inspiration, Leidenschaft, Neues ausgehen? Das geht in der Tat von Ländern aus, ne? Wenn man da richtig hinguckt. Nicht nur interessantes Personal, was in den Bundesländern es gibt, sondern auch Ideen, die von Bundesländern ausgehen. Ich erinnere gerade an Rheinland-Pfalz, jetzt innenpolitisch AfD, also diese Mut der Stadt Ludwigshafen, des Wahlausschusses, mal praktisch Grundgesetz Artikel 18 anzugehen über die Gemeindeordnung. Großartig. Oder auch der Innenminister, der sich damit sehr stark durchgesetzt hat, doch im öffentlichen Dienst darauf zu gucken, ob der oder die AfD-Mitglieder wirklich verfassungstreu sind oder nicht. Nicht systematisch, aber doch sie zu befragen. Das sind doch großartige Ansätze, die man in anderen Bundesländern auch übernehmen kann. Also da müssen wir hingucken. Und da muss vielleicht auch VRM vielleicht mal stärker hingucken. Nicht nur
in andere Bundesländer.
Ja, nicht nur. Es ist, zwei Bundesländer sind im Blickwinkel, das sehe ich, weil da die meisten Leserinnen und Leser sind. Aber die anderen Bundesländer sind vielleicht interessanter als nur immer die Berliner Republik.
Was sind denn für Sie hoffnungsvolle Bundesländer neben Rheinland-Pfalz, wenn Sie auf die SPD-Führung gucken?
Naja, das ist traditionell Niedersachsen, die sich völlig neu aufstellen. Ne? Das ist sehr interessant, finde ich, zu beachten. Und eine absolute Alleinregierung Saarland ist auch nicht zu unterschätzen. Also da hat man Anschauungsmaterial, wie man es machen könnte. Und Niedersachsen hat es auch, genau wie in Rheinland-Pfalz, idealtypisch hinbekommen, eine neue Person nach vorne zu schieben.
In den Übergang.
Er ließ noch nicht so bekannt, aber hatte jetzt Möglichkeiten, sich bekannt zu machen. Also da praktisch das Inspirations- und Innovationspotenzial der Bundesländer in so einem föderalen Kontext stärker zu nutzen, finde ich interessant. Auch die Nachrichtenlage des Wochenendes, die immer sehr stark von Berliner Republik-Themen auch geprägt ist, das ist unangemessen.
Ich finde aber, wenn man auf die SPD guckt, kriege ich noch nicht ganz zusammen. Es gibt ein gewisses Bestreben und eine Sensibilität dafür, dass man was ändern muss. Und es gibt das Bauchgefühl, dass auch das SPD-Wählerklientel zum Beispiel beim Thema Bürgergeld gar nicht so dahinter steht.
Mhm.
Und es gibt einen Koalitionspartner, der einfordert, dass man da was ändert, weil der Sozialstaat so nicht mehr tragfähig ist. Aber woran hängt es denn jetzt?
Wir brauchen jetzt Führung. Führung ist zentral. Also wir haben ja oft herausgearbeitet, dass Führende auch Folgende brauchen. Das ist dann die nächste Konsequenz. Die Führung muss priorisieren und sagen, wir haben jetzt wirklich ein Momentum im Herbst, was wir mit unserer Mehrheit der Mitte, die wir haben können, originell nutzen sollten, um wirklich zentrale Dinge neu zu organisieren. Und am Ende haben alle was davon. Das muss einfach herausgearbeitet werden. Und Herr Mirsch ist ein linker SPD-Mann und Herr Spahn ist ein rechter Unionsmann. Also weiter können die überhaupt nicht ideologisch auseinander sein. Beide sind aber unverdächtig, Komplizenschaft einzugehen. Also jeder ist in seinem Lager stark verankert und deshalb kann man im Prinzip auch zusammenarbeiten, weil man unverdächtig ist, dass man jetzt Grundsätze verrät. Das ist bisher alles gar nicht eingeübt. Ich sehe auch nicht im Bundeskanzleramt den Kanzleramtschef so aktiv, dass er seine Hauptkoordinationsaufgabe schon voll wahrnimmt. Also da kann man viel nacharbeiten, aber der Ausgangspunkt ist, dass die zentralen Akteure sich verpflichten, das jetzt zu machen mit einer Priorisierung und so verpflichten, dass sie auch Mehrheiten hinter sich haben. Und der Rest ist Alltagsarbeit, dass die Funktionäre der Parteien immer anders denken als die Mitglieder, dass die Wähler wieder anders denken als Funktionäre und Mitglieder. Auch das weicht traditionell ab. Aber man kann eben was bewegen, wenn man auch mit Führungsakzenten etwas vorgibt. Und Bürger werden das anerkennen. Wir haben die aktuelle Umfrage ja dazu gehabt dieser Tage von Allensbach, die auf diese Ruckregel nochmal ausgerichtet war. Und die erkennt die Bereitschaft nicht, dass wir auf Veränderungen positiv reagieren. Das ist nichts Neues. Also die Veränderungserschöpfung wirkt nach. Und dennoch, wir wissen halt, welche Wege es gibt, Veränderungen mehrheitsfähig zu machen, das Unpopuläre populär zu machen. Es gibt nicht nur Beispiele bei Bundesregierungen, sondern es gibt eben auch gute sozialwissenschaftliche Kontexte, die das erläutern. Also das Momentum jetzt zu nutzen wäre groß und all das Alte mal hinter sich zu lassen, mit dieser Überraschung zu arbeiten. Das würde Neugierde auslösen bei Wählerinnen und Wählern und auf einmal denkt man, da tut sich doch so. Genauso wie wir super überrascht waren, wie das Außenpolitische auf einmal solidarisch, glänzend, dynamisch sich bewegt, deutsche Interessen moderiert werden mit anderen in einer Weise, wie wir es nie erwartet hätten und wie dass wir uns auch abgewöhnt hatten, dass wir das überhaupt können. Also so, warum werden wir nicht innenpolitisch so beeindruckt, wie das außenpolitisch gemacht wird? Und ich glaube, wenn man diesen Hebel findet, dann kann das gelingen. Sonst haben wir nur Alltag und der Alltag, der nutzt dann nur der AfD.
In dem Zusammenhang erhöht ja Merz jetzt den Druck, hat er auch schon seine komplette Regierung jetzt in die Pflicht genommen und öffentlich gesagt, er ist unzufrieden, wie das in großen Teilen bisher gerade innenpolitisch gelaufen ist. Ich fand allerdings auch interessant, ich habe ein Zitat gelesen von Lars Klingbeil, ging es um Finanzen als Finanzminister und er sagte dann im zweiten Satz, dass er dann natürlich als Vizekanzler und Parteichef ein Auge drauf haben müsste. Und dann klingelte mir natürlich auch als aufmerksamer Verfolger unseres Podcasts die Ohren, dass wir jetzt schon an diesen Punkt kommen, den wir eben beschrieben haben, die Ämterdoppelung mit Vizekanzler und Parteichef,
ja,
dass es in dieser Argumentation so wirkte, als müsste er auch dort diese beiden Strömungen mit bedenken und das könnte ihn hemmen in seiner eigentlich notwendigen Entscheidung, weil er als Parteichef das auch immer mit bedenken muss, dass er die Partei, die ihn ja ohnehin schon angeschossen hat, irgendwie noch hinter sich halten muss.
Das stimmt. Der Kollege von Ihnen, Bender, wer ist denn vorne, weiß ich, FAZ am Sonntag, hat den ganzen Artikel auf Seite 1 der Frage gewidmet, wie man wichtige Sitzungen vorbereitet und wie das Kohl gemacht hat, wie das Merkel gemacht hat, wie das jetzt Merz macht und so weiter. Sehr lehrreich, weil es sehr positiv beschreibt, wie der Stoff der Politik sich entwickelt. Nicht irgendwie Kugelrunden und wir werden Willensbildung im Vorfeld beeinflusst. Nein, wie man praktisch wertschätzend so kommuniziert, dass man andere einbeziehen kann. Beispielsweise endet er damit, dass er den Hinweis gab, die allererste persönliche SMS, die Merz an alle Abgeordneten seiner Fraktion geschrieben hat, hat er offenbar geschrieben nach dem Alaska-Gespräch und nach den Gesprächen mit Trump. Das ist eine Form von Einbindung und Wertschätzung, die man braucht. Und Merz hat jetzt natürlich noch kein eigenes Entscheidungssystem entwickelt, weil er auch gar kein Parteipolitiker der klassischen Art ist, so wie es mit Kohl, da ist er unvergleichbar, aber er muss eben auch andere Wege finden, nicht nur Ansagen zu machen und priorisieren, sondern dann es auch gemeinsam durch Einbindung auch zu kommunizieren. Also da wird beispielsweise geschrieben vor den Präsidiumssitzungen, sonntagsabends hat natürlich Merkel mit jedem Einzelnen telefoniert oder bei den Ministerpräsidentenkonferenzen.
Bei jedem Fraktionsmitglied?
Ja, 16 Mal dann mit Ministerpräsidenten einen Termin zu vereinbaren. Aus dem Kanzleramt ist auch eine hohe logistische Dichte. Hat sie aber gemacht. Und dies ist vermissen wir ja im Moment bei den Abstimmungsmechanismen, die wir vorleben. Und ich nehme an, bei Ihnen als Chefredakteur ist es genauso. Sie haben ja auch Redaktionssitzungen wahrscheinlich täglich. Also Sie werden ja nicht nur ausrufen, was alle machen müssen, aber Sie werden sich ja auch absichern, denke ich mal, und permanent mit allen sprechen, damit am Ende Sie auch mehrheitsfähig bleiben. Ne?
Das hoffe oder ich natürlich. Greift aber auch das alte Kommunikationsmuster, wer kommuniziert oder wer spricht, der führt. Und das gilt ja auch für die Politik, wenn man versucht, das Ruder oder das Heft des Handelns in der Hand zu behalten, sollte man ja derjenige sein, der in der Vorhand auch die Kommunikation leitet, damit sie einen nicht abholt. Da fand ich letzte Woche interessant, als in Rings Lokalrunde Jan Metzler zu Gast war.
Ja.
Also Ihr Bundestagsabgeordneter, Herr Korte.
Ja, genau.
Alzey Worms von der CDU, den habe ich gefragt, wie eigentlich so die Grundstimmung in der Fraktion ist. Sie wirke, so meine Frage nach außen hin, vielleicht nicht komplett unzufrieden, aber auf jeden Fall etwas unruhig. Und wer Jan Metzler kennt, weiß natürlich, dass er da jetzt keinen nicht knappst mit Aussagen oder mit Wörtern, sondern hat es sehr wortreich erläutert, wie so die Gesamtsituation ist. Wenn ich es aber zusammenführen würde, war er natürlich bemüht, das positiver darzustellen, würde ich jetzt in der Öffentlichkeit vielleicht auch so machen, aber er gestattete sich auch den Hinweis, dass die Kommunikation des Bundeskanzlers mit der Fraktion noch ausbaufähig sei, weil man natürlich Entscheidungen treffen kann, siehe Israel und Gaza, dass es aber auch immer löblich und vielleicht auch gut wäre, wenn man die Fraktion versuchen würde, etwas mehr einzubinden. Also da scheint Merz, der eher wie ein CEO agiert.
Ja, genau, von der Wirtschaft kommt und gibt auch persönliche Dinge, die schwierig sind, wenn man denkt, wie Merkel auch intensiv mit den parlamentarischen Geschäftsführern der Fraktion zusammengearbeitet hat, nicht nur mit den Fraktionsvorsitzenden, sondern auch mit diesen Geschäftsführern um die Fraktionsleute herum. Das ist ja der Wiese, der aus dem gleichen Sauerland-Wahlkreis ist wie Merz für die SPD und eben da unterlegen hat. Das ist auch nicht der Punkt, aber beide können sich offenbar nach vielen Berichten nicht wirklich gut leiden. Jetzt müsste er natürlich auch als Kanzler mit dem parlamentarischen Geschäftsführer der SPD intensiv zusammenarbeiten. Auch das sind Sachen, die jetzt nach 100 Tagen noch nicht ausgeräumt sind, aber auch das ist super alltäglich von Führungs- und Managemententscheidungen, dass das auch ums Persönliche am Ende geht. Und ja.
Welche Rolle spielt denn aus Ihrer Sicht in der Konstellation der Koalition, das habe ich jetzt ausdrücklich nicht von Jan Metzler, sondern einen anderen Gedanken irgendwo gelesen, dass die CDU natürlich sich schon vor der Frage stellt, wenn das jetzt mit der SPD, da geht es ja immer auch um Macht, abgesehen von den Wahlergebnissen, aber der Koalitionskorridor der CDU, wenn das jetzt mit der SPD nicht klappt, wird natürlich relativ klein von den Koalitionsoptionen her. Ist das auch etwas, was bei der CDU dazu führen kann, sich als getrieben zu fühlen, beziehungsweise für die SPD ein Machtvehikel ist, um eben nicht nachzugeben?
Ja, also es wirkt dadurch insgesamt aus seiner Außenpolitik extrem wie ein Defensivbündnis der politischen Mitte. Und es kann nicht retten, dass man immer den anderen die Größenverhältnisse vorhält. Das ist eine Zwergenpartei, was die SPD da, wie sie gewählt wurde, ist. Also das war eine vernichtende Abstimmung der Bundesbürger über die Bundes-SPD. Mit diesem historisch schlechten Wahlergebnis. Daraus jetzt, das der SPD immer vorzuhalten, ist falsch. Man muss ja umgekehrt einen Ansatz wählen. Wie wird sie selbstbewusst? Wie wird sie stark? Wie wird sie so selbstsicher, dass sie bereit ist, auch schwierige Entscheidungen auch für ihre eigenen Klientel zu treffen? Das ist doch der Punkt. Draufhauen bringt gar nichts, sondern man muss sie stark machen. Also wie kann man Klingbeil als Parteivorsitzenden stärken, wie kann man Mirsch in Fraktionsvorsitz stärken? Aus dieser Stärke heraus kann man ganz viel gemeinsam auch Unpopuläres hinbekommen. Das wäre der Ansatz. Der Rest ist alles alte Kampflogik der letzten Jahrzehnte. Das führt zu nichts.
Aber der Befund ist ja, dass die SPD-Spitze in erster Linie Angst vor der eigenen Basis hat und wahrscheinlich in zweiter Linie Angst vor der eigenen Wählerschaft.
Ja. Das stimmt. Und ich meine, deswegen gehen sie ja auch raus und sprechen mit Leserinnen und Lesern, damit sie nicht den Wutleserinnen und Wutlesern nur begegnen, sondern auch allen anderen. Ne? So nehme ich an, ist das ja
wir bei Ihnen. Wir stellen uns regelmäßig in erster Reihe in Innenstädte mit unserem AZ-Pavillon und suchen den Dialog. Hilft dann
genau, aber Sie sitzen doch bestimmt auf einem erhöhten Thron oder so.
Als Senfte.
Ja, Sänfte, genau. Mit einer Sänfte werden sie getragen und werden wahrscheinlich abgeschirmt von starken Mitarbeitern und Mitarbeitern, dass nicht die wirklich wutschnaubenden Leserinnen und Leser sie erreichen. So stelle ich mir das vor.
Zu mir dringen dann nur die Netten durch.
Das wird ja, schon klar.
Nee, ist tatsächlich für uns wichtig oder für mich als Chefredakteur wichtig im Leserdialog, in dem Change, in dem eine Medienlandschaft sich gerade findet, das den Lesern zu erklären. Wir haben ja auch nichts zu verbergen und können damit ja selbstbewusst umgehen. Und das macht man natürlich in erster Linie auch, wenn man sich klassischerweise wie ein Wahlkämpfer auf die Straße stellt und mit den Leuten spricht.
Genau, ist auch ein Wählermarkt, ein Lesermarkt, ist alles identisch. Und ich sage immer, Lesen trainiert unsere Demokratie. Das gilt für den Lokaljournalismus und dort zu lesen gleichermaßen. Es gibt ja viele Studien, die das auch belegen, dass Freiheitskorridore sich auch verändern, wenn Lokaljournalismus überhaupt nicht mehr existiert. Lesen trainiert insofern auch Demokratie, weil wir bei dem Lesen eben komplexitätsfähig werden. Wir werden viel, viel kompetenter, etwas zu denken, was man vorher vielleicht noch nicht bedacht hat, die Projektionen in andere Richtung mal zu überlegen, wird ja angeleitet durch das, was man liest. Das ist das super Interessante. Und dieses Vielfaltsmanagement erfährt man als Leser, egal was man liest. Das ist das Interessante. Also es ist eine zentrale Schlüsselressource, über die wir hier reden.
Mich würde noch interessieren, Herr Korte, weil ich natürlich mit einem Blick immer auf unser Verbreitungsgebiet schaue und wenn ich mir die Protagonisten der neuen Koalition ansehe, die ja viel in entweder Findungsphasen sind oder für Unruhe sorgen, siehe Jens Spahn, siehe Merz, Mirsch, wir haben sie alle beschrieben, gibt es dann noch eine gewisse Julia Klöckner, die aus meiner Sicht, sage ich mal, das Amt der Bundestagspräsidentin im Moment zumindest anders interpretiert, als das ihre Vorgänger getan hat. Jetzt muss anders nicht automatisch schlechter sein. Wir kriegen es natürlich hier in Rheinland-Pfalz, Rheinhessen mit Bad Kreuznach sehr nahe mit. Auch das für mich als Leser oder vielleicht auch Journalist enge Bündnis mit der Bild-Zeitung, wo ja jetzt viel auch über Jörg Kilawa und sie geschrieben wird. Finden Sie, sie trägt da einen Teil der Instabilität durch das Auftreten oder die Amtsführung auch dazu bei? Oder wie blicken Sie auf die eigentlichen Anforderungen an eine Bundestagspräsidentin? Ich habe ja eben beschrieben, von Ihren Vorgängern wurde das zumindest etwas zurückhaltender und staatsmännischer geführt, dieses Amt.
Ja, das, meine Personen verändern alles. Nicht nur Inhalt, sondern auch die Wahrnehmung. Und jeder Bundestagspräsident, Präsidentinnen haben da auch ganz eigene Akzente gesetzt. Bärbel Baas hat ganz bewusst auf eine Sprache gesetzt, die eben zu ihr passt, dass jeder ihre Sätze auch versteht bei allen ihren Auftritten. Sie war da unglaublich geerdet unterwegs. Jetzt kann man sagen, auch ist sozialdemokratisch super traditionell. Gibt es dieses Milieu noch, was sie überhaupt anspricht? In Randbereichen ja, aber in der Menge wird es wahrscheinlich auch nicht ausreichen. Also sie hat damit eine Eigenmarke kreiert. Das Entscheidende ist, als Integrationsperson aufzutreten, dieses sogenannte Hohe Haus souverän zu leiten mit dem Team und unabhängig, überparteilich zu agieren. Das ist der entscheidende Punkt. Und das kann man einmal lernen natürlich durch das, was Parlamentsarbeit ausmacht. Da hat Frau Klöckner ja sehr viel Erfahrung durch sehr viel verschiedene Parlamente, sodass sie da, glaube ich, wenig Situationen erlebt, die sie noch nie erlebt hat, kann ich mir vorstellen, in den verschiedenen Parlamenten. Aber andererseits hat sie offenbar ein anderes Führungsverständnis, was weniger auf Integration ausgerichtet ist, sondern was durchaus ihre persönliche Haltung immer wieder zeigt. Ne? Also moralisch, intellektuell, ideologisch, wie auch immer. Das ist keine Integrationsperspektive, sondern eine sehr persönliche Perspektive, die sie mit in dieses Amt einbringt. Und das wird immer hinterfragt, ob das neutral ist, ob das wirklich integriert oder ob es nicht doch eher auch auseinandertreibt. Ich bin nicht sicher, ob sie diese Position für sich verändert. Natürlich lernt jeder dazu, aber ich glaube, es passt zu ihrem Stil, dass sie doch als Person einfach polarisierender ist. So hat sie ihren Weg bislang gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das wirklich verändert. Aber einige nehmen es wahr, dass das dann schwierig sein kann in so einem Amt.
Genau, das wollte ich fragen. Also ich sag mal, mit Bundestagspräsidentin und Bundespräsident gibt es zwei Ämter, die darauf aus sind, zu repräsentieren und vielleicht so, wie Sie jetzt sagen, integrieren oder auszugleichen oder eben überparteilich zu sein. Sie hat ja auch in ihrer Antrittsrede gesagt, dass das ihr Ziel ist. Jetzt gab es bisher 2, 3, 4 Gelegenheiten, wo ich sage in meiner Bewertung, das ist jetzt nur so mittel gelungen. Und es sind natürlich immer auch wieder kleine Fettnäpfchen, in die sie tritt, die vielleicht eine gewisse Geisteshaltung oder generell Haltung, wie Sie es eben angedeutet haben, offensichtlich machen. Das ist jetzt natürlich für uns medienpolitisch interessant, zu sagen, dass eher sehr rechte Portal News mit der Taz gleichzusetzen, was, glaube ich, medienpolitisch und publizistisch diskutabel ist. Aber es gab ja vorher auch schon 2, 3 Situationen, wo man sich fragen konnte, ist das bewusst? Ist es vielleicht unbewusst, aber es tritt ihre Haltung zutage und passt das, was Sie ja eben auch beschrieben haben in der Charakterisierung von Frau Klöckner, passt zu einer Politikerin, Ministerin, aber Abgeordneten, passt es aber zu einer Bundestagspräsidentin, die vielleicht eine andere Aufgabe hat.
Ja, also bei Merz Seebär ist wesentlich präsidialer geworden und es ist auch immer wechselseitig, wenn einer in ein Amt kommt, dass wir ihn in der Institution sofort anders wahrnehmen. Auch das gehört fairerweise dazu. Auch wenn man sich vielleicht persönlich gar nicht ändert, nehmen wir die Person machtpolitisch anders wahr und gewichten auch das, was sie sagen, anders. Und bei Merz ist es wirklich erkennbar, das Präsidiale, dass er so Tageseifer politisch getrieben auch mal was raushaut, kommt nur noch ganz selten vor. Während bei Frau Klöckner, die ja auch in diesem Amt jetzt nicht nur in einer neuen Rolle ist, sondern wir sie neu sehen, neu bewerten, neu einordnen, im Moment das Präsidiale noch nicht so dominiert, wie es in gleichermaßen als Lernfortschritt bei Merz erkennbar ist. Ob sich das noch ändert, weiß ich nicht. Also da, es kann sein, dass das im Herbst auch praktisch als Lernerfahrung sich anders darstellt. Aber ich bin nicht sicher. Es würde ja voraussetzen, dass sie das auch selbst so einsieht und selbst bewertet. Und ich habe bisher von ihren Äußerungen nicht den Eindruck, dass sie sieht, dass das eine oder andere polarisieren kann, wie sie agiert, sondern dass sie eher sagt, dass das zum Amtsverständnis mit dazugehört. Das wäre also eine neue Überformung des Amtsverständnisses dieses Amtes, was ihr gutes Recht ist, das kann sie machen, aber sie muss dann damit rechnen, dass Widerstände wachsen und dass das, was gemeinwohlprägend aus so einem Amt herausgeht, schwerer übersetzbar ist, schwerer durchführbar, dass also die Amtsführung am Ende sich dadurch erschwert.
Wir werden das mit Sicherheit in den nächsten Wochen in weiteren Podcast-Folgen miteinander besprechen, wie sowohl die Koalition sich entwickelt, als auch zum Beispiel Frau Klöckner in ihrem Amt. Für heute, Herr Korte, haben Sie es geschafft als Träger des Verdienstordens des Nordrhein-Westfalen. Jetzt hätte ich fast Rheinland-Pfalz gesagt. Sie sehen, ich bin einfach Rheinland-Pfalz-mindsetted. Vielen Dank für heute, Herr Korte. Die Frage, wann gibt es denn die nächste Mozartkugel?
Ja, jetzt ist ja schon wieder kühler. Jetzt kann man das auch wieder lagern. Insofern, ich habe einen gewissen Vorrat angelegt und ich habe auch am Wochenende welche geschenkt bekommen. Die Lieblingsfirma wird hier nicht genannt, weil wir keine Werbung machen. Also das sind die kamen bei mir an. Das ist sehr gut. Und jetzt am Freitag will ich noch Werbung machen. Haben wir wieder ein Seminar Demokratiebotschafter in Worms auszubilden von den großen Belegschaften der Unternehmen hier in dieser Stadt. Das Wirtschaftsbündnis Demokratie bietet also ein neues zusätzliches Seminar wieder zur Schulung an, Empowerment der Leute zu stärken.
Das klingt doch nach einem Höhepunkt gegen Ende in der Woche.
Ja, genau. Und dann hoffe ich auf, der weitere Höhepunkt ist immer dann ein Leitartikel des Chefredakteurs lesen zu können am anderen Morgen. Das sind natürlich dann großartige Höhepunkte, wie der Tag startet.
Dann gebe ich mir die Mühe, dass es diese Woche zu 1 oder 2 dieser Situationen kommt und Sie mögen nach Ende der Lektüre für sich festlegen, ob das ein Leitartikel mit D oder mit T ist.
Ja, gerne.
Dann vielen Dank, Herr Korte, für die Analysen heute. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche, bedanke mich bei unseren Hörerinnen und Hörern und auf YouTube Zuschauerinnen und Zuschauern für die Aufmerksamkeit. Bis dahin, bis nächsten Montag, eine schöne Woche. Tschüss.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.